Liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, was für ein starkes Bekenntnis am Ende des Lobpreises, dass Gottes Güte kein Ende hat, dass seine Gnade, seine Treue jeden Morgen neu ist. Das ist doch fantastisch, so einen Tag zu beginnen mit diesem Bekenntnis und dieser Zusage. Kaum zu glauben. Und im Lobpreis war ja ganz viel drin von musikalischer Liebeserklärung an Christus. Das war Evangelium, gute Nachricht pur. Fast zu schön, um wahr zu sein, und doch ist es wahr. Aber vielleicht gibt es ja auch andere Möglichkeiten, das Evangelium weiterzugeben. Welches Missionsinstrument ist besonders geeignet und erfolgversprechend? Über diese Thematik haben ja viele Leute schon nachgedacht und verschiedene Methoden wurden schon ausprobiert. Interessant wäre es zum Beispiel auch, mal zu fragen, wie es in Mosambik läuft. Schön, herzlich willkommen, Günter Schwarzinger aus Afrika. Schön, dass du wieder da bist. Holzhammer, umfangreiche Palette von feinmechanischen und grobmechanischen Werkzeugen, Dynamit, irgendwie muss das Evangelium doch unter die Leute kommen. Und in Europa muss man auf engem Raum arbeiten, da hat jeder so sein kleines Spezialwerkzeug. Dem entgegen steht ja was ganz anderes, was im Lobpreis anklang und was auch im Predigtext die Rolle spielt. Gegenüber dieser Enge und diesem engen Raum und diesen Missionsmethoden steht ja die wunderbare Weite der Liebe Gottes zu den Menschen. Gott geht anders vor. Gott hat eine Vielfalt in den geschaffenen Kulturen. Insofern werden hier ganz viele Klischees bedient. Bitte nicht diesen Klischees folgen. So ist das in Amerika nicht überall. Und in Europa auch nicht und in der dritten Welt auch nicht. Aber Karikaturen machen ja manches deutlich. Aber nicht eine bestimmte Kultur ist die richtige oder die bessere und auch nicht die entsprechende Methode ist die richtige und die bessere. Denn es gilt ja immer noch, dass Christus gekommen ist zur Erlösung in alle Kulturen hinein. Und das Evangelium soll ja alle frei machen. Und wie das geschieht, ist nicht eine Frage der Instrumente. Das kann nur eine Form sein und nicht jede Form, wie wir hier sehen, ist wirklich geeignet. Wenn es um Mission und Evangelisation geht, gelten andere Faktoren und ein anderer Maßstab. Daher nochmal der Predigtext. Diesmal nach Luther. Er schreibt Folgendes. 2. Korinther 5, die Verse 14 und 17 bis 20. Denn die Liebe Christi drängt uns, zumal wir überzeugt sind, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, das ist jetzt der Vers 15, ich lese ihn einfach mit. Er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch, und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn jetzt doch so nicht mehr. Und jetzt setzen wir hier fort. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Ein ganz zentraler Text des Neuen Testaments, wo sehr viel deutlich wird auf ganz engem Raum. Es geht um Motivation und um Inhalt unserer Sendung durch Jesus Christus. Und diese Worte des Paulus sind in einen ganz multikulturellen Raum hineingeschrieben worden. Fast Räume, in denen wir uns heute auch befinden. Korinth war damals der Markt der religiösen Möglichkeiten. Man konnte an alles glauben. Doch das, was man sich so heute nicht vorstellen kann. Oder was es heute auch noch gibt. Oder wieder gibt. Man konnte an alles glauben. Man war multireligiös. Und jeder machte so sein eigenes Ding. Es war ein Schmelztiegel der Kulturen und Völker, multinational, könnte man sagen. Eine sehr internationale Stadt, Korinth. Und das Wort Korinthiazistai, korinthisieren, dieser griechische Begriff, sprach auch dafür, dass diese Stadt multisexuell war. Alles war möglich in Korinth. Wie kann das Evangelium von Jesus Christus diese Menschen in der Antike damals und in der Moderne heute erreichen? Mit dem Holzhammer? Dass man den Leuten das Evangelium nur recht einbläuen muss? Oder mit Feinmechanik, dass man die Leute fein bearbeiten muss? So mit Multitools. oder mit Sprengstoff, weil durch einen richtigen Knall im Leben, damit jemand aufwacht? Die Frage ist auch, wen soll das Evangelium erreichen? Steht Paulus vielleicht sogar distanziert zur Zielgruppe? Das heißt, nimmt er sich nach außen und schaut auf die Menschen, auf die böse Welt, die das Evangelium ja wirklich braucht? Oder ist er mit Teil dieser Welt? In jedem Fall stellt Paulus den Christen in Korinth und uns heute vor Augen, was möglich ist und geschieht, wenn Menschen von Gottes Liebe bewegt sind. Auf der nächsten Folie sehen wir die Hauptpunkte, um die es geht bei unserer Sendung als Christen. Es geht um Motivation, um Inhalt und Wirkung. Das lässt sich an diesem Text feststellen. Die Motivation, die Liebe Christi drängt uns. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das ist hochmotivierend, was Paulus hier uns vor Augen stellt. Und der Inhalt ist auch sehr deutlich. Paulus kreist immer wieder darum. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Und die Wirkung bleibt auch nicht aus. Mit Gott versöhnt sein durch Christus, so leben und dann auch Botschafter an Christi Stadt sein. Das sind die Aspekte, die Paulus hier anspricht, um die es wirklich geht. Und da möchte ich im Detail hinschauen. Schauen wir mal auf die Motivation. Die beschreibt Paulus hier. Denn die Liebe Christi drängt uns, zumal wir überzeugt sind, dass einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Die Liebe Christi drängt uns. Doch wer liebt hier eigentlich wen? Da haben Sprachwissenschaftler auch dran geforscht. Ist es unsere Liebe zu Christus, die wir in Liedern auch bekennen, wie "Ich will von deiner Liebe singen", "I will sing of your love forever"? Oder ist es die Liebe, die Christus uns zuwendet? Wer liebt hier eigentlich wen? Es ist nicht in diesem Fall hier der Liedvers zum Beispiel "Jesus, ich lieb dich". Darum geht es an dieser Stelle nicht. Am Anfang steht etwas anderes, die Liebe Christi zu uns. Es geht hier bei dieser Liebe Christi auch nicht um Paradiesglaube von Ulrich Seidel, wo die Kreuzstationen einer Ehe und der Sehnsucht nach Liebe im Film dargestellt werden. Das sind schon Perversionen der Liebe Christi. Die Liebe Christi ist nicht unsere Liebe zu Christus zunächst, sondern Christi Liebe zu uns, die er uns erweist und mit der er um uns wirbt. Damit fängt alles an. Die Liebe Christi drängt uns. Da drängt sich jemand auf. Da drängt sich uns jemand auf mit seiner Liebe. Halten wir das aus? Geht das? Ich glaube, es ist ein ganz spannendes Moment im christlichen Glauben, wenn wir das spüren, dass die Liebe Christi zu uns ergreift, zu uns durchdringt, uns ergreift, uns packt, uns umfasst und uns drängt, uns nicht mehr loslässt. Das nimmt uns nicht die Luft, obwohl es atemberaubend ist. Aber wenn das geschieht in unserem Leben und Gott unser Herz berührt mit seiner Liebe, geschieht etwas ganz Großartiges. Und dann kann man gar nicht anders, als sich lieben, drängen und auch bewegen lassen. Dann geschieht so etwas wie Bekehrung. Dann wird der Weg auch für eine Taufentscheidung frei. Dann geschieht auch, wenn jemand schon lange mit Jesus unterwegs ist, Umkehr und Buße, wenn die Liebe Jesu uns neu ergreift. In der Pädagogik nennt man das extrinsische Motivation. Also das, was von außen kommt. Von außen her angeregt wird, nicht aus unserem eigenen Antrieb kommt. Dazu gehört aber auch etwas anderes. Die Liebe Christi drängt sich uns geradezu auf und setzt uns in Bewegung, umfasst uns. Aber was geschieht mit uns dabei, innen, innerlich? Da geht es um Überzeugungen. Paulus schreibt davon, zumal wir überzeugt sind. Das ist eine intrinsische Motivation, würde man in der Pädagogik sagen. Das, was vom Menschen aus selbst geschieht, wo eine bewusste Entscheidung getroffen wird, wo ich die Möglichkeit auch wahrnehme, diese Liebe Gottes zu mir zu erwidern und zu wissen, woran ich glaube und wozu ich mich bekenne. Das tiefer innerlich zu haben und das auch neu zu entdecken und neu zu formulieren immer wieder, das ist eine schöne Herausforderung. Und in der Sache liegen ja auch Anreize. Es ist wunderbar, wenn man geliebt ist und diese Liebe auch erwidern kann. Es ist wunderbar, wenn eine Beziehung in dem Sinne gestorben ist, dass sie neu leben kann. Das sind ja herausfordernde Worte hier. Einer für alle gestorben, die sind alle gestorben. Da wird eine Beziehung, die nicht funktioniert, neu aufgebaut, weil die Liebe Gottes Menschen neu erfasst, ein neues Leben beginnt. Es geht weiter mit der Motivation. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, schreibt Paulus. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das Neue ist motiviert. Das erleben wir auch in unserem Alltag. Eine neue Brille und ich kann besser sehen. Ein neues Spielzeug bei einem Kind, das geht abends mit ins Bett, das Spielzeug. Das bleibt nicht im Wohnzimmer oder irgendwo liegen. Eine neue Freundschaft, wenn man das entdeckt, dann möchte man den anderen entdecken. Das fordert heraus, spannend. Oder ein neuer Start in einer Beziehung. Was kann man da noch alles entdecken? Etwas Neues, motiviert. Danach sehnen wir uns. Ich meine, die Werbung lebt ja davon, dass du das Neueste haben musst. Und das möchte man dann ja auch gerne haben. Weil das begeistert, das ist eine Motivation, das möchte ich gerne haben. Etwas Neues, motiviert. Doch, wenn Paulus davon schreibt, wenn etwas Neues beginnt, muss ja Altes erstmal vergehen und weichen. Es gibt auch Dinge im Leben, ob das materielle Dinge sind oder auch Beziehungen, andere Dinge, die vergehen. Dass Dinge auch zu Ende gehen. Und dann merkt man, das Alte, was einem auch immer wieder begegnet, stammt aus einer anderen Zeit. Aber das ist ganz wertfrei. Er sagt hier nicht, das Alte ist alles schlecht. Er sagt, das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. Das Alte ist nicht unbedingt schlecht. Aber es ist doch nicht die gute alte Zeit, die immer wieder beschworen wird. Andererseits auch nicht Schnee von gestern. Denn die Spuren, den Split, den haben wir immer noch auf unseren Straßen. Das Neue steht das stattdessen im Mittelpunkt. Wenn Paulus von siehe schreibt, dieses Wort benutzt er ganz selten in seinen Briefen. Wir haben das in den Evangelien immer wieder, siehe, da soll man hinschauen, aufmerksam werden. Wenn Paulus das benutzt, kommt ganz selten vor, sollte man wirklich hinschauen. Schau hin, da ist etwas Neues geworden. Nicht aus dir selbst, aber in dir. Nicht durch deine Kreativität, aber in deiner Überzeugung, die Gott dir schenkt und die du auch gewinnst. Die neue Schöpfung und die neue Kreatur. Man fragt sich, ist denn nicht alles neu geworden, wenn man immer noch den alten Dingen im Leben begegnet? Ich glaube, dass Paulus die alten Dinge nicht verdrängt. Er sagt zwar, sie sind vergangen, das heißt, sie haben keine Macht mehr über mich. Trotzdem sind sie Teil der eigenen Biografie. Die neue Schöpfung und die neue Kreatur, so ganz brandneu ist sie wirklich nicht. Aber es ist etwas Wesentliches geschehen. Wenn die Rabbinen zur Zeit Jesu von der neuen Schöpfung gesprochen haben, haben sie gemeint Sündenvergebung. Da ist wirklich eine Beziehung geklärt zu Gott. Da ist Sünde wirklich vergeben. Und das dürfen wir auch Sünde sein lassen und auch sein lassen. Da ist etwas Altes vergangen und eine neue Schöpfung ist möglich. Die Rabbinen haben es auch mit Übertritt beschrieben, in Beziehung auf Proselyten. Das heißt, wenn jemand aus den Gottesfürchtigen dann zu den Juden wurde, wurde dieser Begriff auch benutzt, eine neue Schöpfung. Das heißt, da werden auch zeichenhafte Handlungen vollzogen, dass jemand dann zum Judentum gehört. Da ist Bekehrung geschehen, die auch dokumentiert wird. Eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Wenn jemand von Christus durchdrungen und umfasst ist und gleichzeitig gedrängt und hochmotiviert ist. Aber worum geht es inhaltlich? Paulus schreibt weiter, aber das alles von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. So übersetzt Luther das. Merken wir, wer motiviert und auch wer den Inhalt vorgibt? Die Motivation und der Inhalt kommen von Gott her. Gott ist im Endeffekt der Motivator und der Inhaltsgeber. Der Inhalt, in dem, was Paulus schreibt, weist er weit von sich selbst weg und heftet den Blick an Gott. Gott ist das handelnde Subjekt, also der, der aktiv ist in der ganzen Geschichte hier. Gott versöhnt uns, schreibt er. Also sogar die Christen werden versöhnt. Gott versöhnt uns mit sich selbst. Einmal ein geschichtlicher Akt des Todes Christi. Wir befinden uns gerade in der Passionszeit. Das heißt, in diesen Wochen steuern wir massiv auf Passion und Ostern zu. Da wird das deutlich, dass Gott uns mit sich selbst versöhnt. Karfreitag ist nicht mehr lange hin und Ostern ist auch schon in 3 Wochen. Ob die Passionszeit auch für uns eine Zeit der Versöhnung ist? Ich glaube, da ist manches möglich in diesen Wochen. Das weitere, Bekehrung, gehört auch dazu. Gerade bei Prochristen merken wir, und bei Evangelisation, wir können niemanden bekehren. Ich wünschte mir, das geht. Ich wünschte mir, ich könnte meine Freunde und Nachbarn bekehren. Ich wünschte mir, das gelingt. Kann ich aber nicht. Wir werden bekehrt durch Gott. Da ist es auch an Gottes Verantwortung. Trotzdem stehen wir da in dieser Herausforderung. Und die Taufe spielt auch eine Rolle. Das ist nämlich ein sichtbares Zeichen der Versöhnung. Wenn jemand von der Liebe Christi gepackt und gedrängt ist, dann gibt er dieser Liebe nach und vertraut dem. Und ich freue mich, dass wir am 5. Mai einen Taufgottesdienst hier feiern werden. Und Inhalt und Überzeugung gehören auch zusammen. Das drängt er nach außen. Versöhnt mit Gott sein heißt Versöhnung auch als Dienst an anderen Leben. Luther übersetzt hier, wir haben das Amt der Versöhnung. Uns ist das Amt gegeben. Das klingt sehr amtlich, nach Autorität, nach Dienststelle, nach Beförderung, bei Erfolg, nach Verpflichtung. Das Amt der Versöhnung ist aber keine Behörde. Im griechischen Text steht da erstaunlicherweise das Wort Diakonia. Diakonia. Dienst. Diakonie. Das heißt, es geht bei diesem ganzen Geschehen hier inhaltlich um ein Dienen, nicht um ein Herrschen. Und erstaunlich ist, dass Paulus Versöhnung und Diakonie zusammenfasst. Das gehört zusammen, Versöhnung und Diakonie. Wir können Diakonie nicht aussperren. Wir können versöhnt leben, aber die Diakonie gehört offensichtlich dazu. Denn eine Versöhnung ohne Diakonie greift zu kurz. Sie bleibt nur bei uns. Und so bleibt die Versöhnung, wenn wir die erleben in unserem Leben und auch in der Gemeinde, eine Herausforderung zum diakonischen Handeln. Die neue Kreatur lebt von Versöhnung und von der Diakonie. Beides gehört untrennbar zusammen. Und noch etwas zu Inhalt und Wirkung. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Das heißt, dieser Inhalt, Versöhnung, bleibt nicht ohne Wirkung. Und Paulus hebt Inhalt und Wirkung aus einer etwas anderen Perspektive hervor. Auch hier sollten wir nochmal hinschauen. Gott versöhnte die Welt mit sich selbst, schreibt er. Das heißt, man kann das nicht aus einer Distanz her betrachten. Paulus könnte auch sagen, ich stelle mich mal raus und schreibe das an euch oder an die Gemeinde in Korinth. Gott versöhnte die Welt da draußen mit sich selbst, den Kosmos. Er braucht ja auch Versöhnung und Predigt des Evangeliums und Diakonie. Gleichzeitig merken wir, dass im Alltag und wenn wir dieses Gebäude verlassen und diese Gemeinschaft und in die neue Woche gehen, wir stehen mittendrin als Teil dieser Welt. Das heißt, Versöhnung gilt auch für die Versöhnten. Versöhnung gilt auch für die Versöhnten. In meinem Alltag spielt das immer wieder eine Rolle. Ich kann das nicht nur der Welt anlasten, dass die Versöhnung braucht. Ich brauche das selber auch. Und Gott rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Wie kann man das verstehen? Es ist keine Bagatellisierung. Nach dem Motto, schauen wir mal, oder es geht sich aus, oder wie das in der Stadt Wien im Moment schon seit langem beworben wird. Entschuldigung, passt schon. Ja? Du fährst bei Rot mit dem Fahrrad über die Straße, der Autofahrer macht eine Vollbremsung, du sagst Entschuldigung, und der Autofahrer sagt ganz selbstverständlich, passt schon. Passt nicht, funktioniert nicht, geht nicht. Und das ist auch hier nicht gemeint. Gott hat das Recht, Sünde zuzurechnen. Es geht hier nicht um eine Entschuldigung für einen Fehltritt, den mal so zufällig macht, sondern Paulus mutet es seinen Lesern bis heute zu, die Schuld auch betont zu sehen an der Stelle und das auszuhalten, dass die Welt da draußen und auch die Welt da drinnen Versöhnung braucht. Aber das Wort von der Versöhnung wird ja dann aufgerichtet. Versöhnung wird dann Wirklichkeit, weil Vergebung geschieht. Und das ist eine ganz persönliche Erfahrung. Die kann mir niemand abnehmen. Da gibt es keine Paten für. Das ist eine Erfahrung, die muss ich selber machen. Die darf ich auch selber machen. Das ist meine persönliche, subjektive Erfahrung. Bin versöhnt mit Gott. Und dann hat das auch volle Wirksamkeit. Und das Wort Vergebung und Versöhnung anderen zuspricht. Und auch dieser Zuspruch mir gilt. Und dann geschieht etwas, dass ich etwas von außen, die Liebe Christi drängt uns, verinnerliche. Dann ist es Teil von mir. Möchtest du noch kurz darauf eingehen, was passiert, wenn Versöhnung ausbleibt? das gibt's ja leider auch. Wenn zum Beispiel Schuldige ihre Schuld gar nicht erkennen, wenn ich aber merke, der ist schuldig an mir geworden, wenn der andere das vielleicht ganz anders einschätzt, weil er ein ganz anderes Bewusstsein hat, geschieht dann Vergebung und Versöhnung? Oder wenn ein Schuldiger gar nicht um Vergebung bittet, entweder weil er nicht mehr erreichbar ist, geografisch, oder weil derjenige verstorben ist, was passiert denn dann? Ein Toter kann mich nicht mehr um Vergebung bitten für das, was er mir angetan hat. Und dann geschieht es, dieses vergebliche Warten auf Vergebung und Versöhnung. Dann können wir bitten, erlöse uns von dem Bösen, befreie du uns, Herr. Und, das ist sicher ein schwieriger Schritt, aber ist möglich, eine einseitige Vergebung. Dass ich, obwohl mich niemand um Vergebung bitten kann, ich demjenigen vergebe und den einzigen ersten Schritt mache, den der andere nicht erwidern kann. Eine einseitige Vergebung geht auch. Versöhnung wird dann nicht mehr geschehen. Versöhnung setzt das von beiden Seiten voraus. Aber vergeben kann ich, auch wenn das schwerfällt. Wenn Gott das kann, wenn Gott mir vergeben kann, muss ich den anderen nicht bei seiner Schuld behaften, auch wenn es schmerzt. Und wenn Unrecht auch Unrecht genannt werden muss. Aber ich darf auch einseitig vergeben. Aber das ist sicher nochmal ein anderes Thema. Es war nur ein kurzer Exkurs. Das ganze Thema hat auch eine Wirkung. Schauen wir mal, was Paulus dann noch schreibt. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Botschafter der Versöhnung sein und eine Botschaft der Versöhnung haben, gehört zusammen. Das ist ident. An der Stelle identifizieren wir uns mit dem, der versöhnt. Wir werden Botschafter der Versöhnung und haben eine Botschaft der Versöhnung. Was kann dieser Welt, was kann uns Besseres passieren? Was für eine Wirkung. Wenn das Wort von der Versöhnung unter uns aufgerichtet ist, dann ist das immer sichtbar. So wie das Kreuz aufgerichtet ist und auf das Kreuz schaut, wo Vergebung, Erlösung sichtbar wurde. Oder wenn die Schlange aufgerichtet wurde, Mose zum Beispiel. Das sind Dinge, die aufgerichtet werden, wo Heilung geschieht, wo Vergebung geschieht. Und das Wort von der Versöhnung hat auch diese Wirkung, ist unter uns aufgerichtet und in uns hineingelegt. Und so hat Gott sich mit uns versöhnt. Und warum sollte ich einen anderen nicht mit mir versöhnen und ihm vergeben? Auch wenn der die Sache vielleicht ganz anders wahrnimmt oder auch für mich unerreichbar ist. Gott hat uns mit sich versöhnt. Kein leichter Schritt für Gott und eine teure Gnade, ein hoher Preis, weil einer gestorben ist. Aber diese Erfahrung ist es wert, selbst auch vergeben zu lernen. Manchmal, weiß ich aus eigener Erfahrung, muss man sich da ganz schön überwinden. Was lohnt sich, das befreit. Botschafter an Christi Stadt zu sein, heißt gesandt sein, als Gesandte wirken. Dieses Wort im Griechischen wird nur benutzt, sonst noch von kaiserlichen Legaten, also von allerhöchster Autorität, autorisiert und gesandt, mit allen Rechten und Pflichten in Amt und Diakonie. Und Gott ermahnt dann durch uns. Hier steht das Wort für Parakalein, Paraklet, das ist so ein Wort für den Heiligen Geist. Wenn Jesus in den Abschiedsreden, in Johannes-Evangelium davon spricht, benutzt er immer wieder dieses Wort vom Heiligen Geist, der Paraklet, der bittet, ringt, ermahnt und auch zuspricht. Und da passt das Zitat vorhin vom Lobpreis sehr gut. Habe ich schnell mitgeschrieben. Dankeschön dafür. Wie heißt das da? Liebe gibt anderen nicht, was sie verdienen, sondern was sie brauchen. Liebe gibt anderen nicht, was sie verdienen, sondern was sie brauchen. Also nicht den Holzhammer, nicht die Werkzeugkiste und auch nicht das Dynamit. Aber die Dynamik, die schon vom Heiligen Geist, mit Kraft und Vollmacht durch den Heiligen Geist, selbst versöhnt zu werden und andere zu versöhnen. Und dann kann man nur bitten an Christi Stadt. Evangelium, Evangelisation geschieht nicht durch Apologetik. Wenn ich also das Evangelium mit allen Mächten und Möglichkeiten verteidigen muss gegen böse Angriffe und Zweifler. Oder wenn ich andersrum polemisch agieren muss. Evangelium wird nicht durch Polemik, durch Angriff gegen andere verkündigt. Werde, wenn ich einen anderen angreife für seinen Unglauben, ihn nie für Christus gewinnen. Das Evangelium bittet. Es bittet. Wir bitten an Christi statt. Bitten, weil wir von der Liebe Christi gedrängt sind und das aus eigener innerer Überzeugung tun. Dann lasst euch versöhnen mit Gott. Ein passives Geschehen. Ich kann noch so viele Dinge versuchen, um mit Gott versöhnt zu sein. Ich kann noch so viele religiöse Rituale abspulen. Noch so viele Dinge tun. Ich werde Gott nicht näher kommen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Passives Geschehen. Aber ein aktiver Entschluss, den ich treffe, wo ich sage, ja, das lasse ich an mir geschehen. Und dann eine kreative Erfahrung, eine schöpferische Erfahrung, dass etwas Neues in meinem Leben entsteht. Die paulinische Formulierung hier an dieser Stelle, lasst euch versöhnen mit Gott, wird in den Evangelien mit Umkehr übersetzt. Eine Sinnes- und Lebensänderung. Versöhnt leben mit Gott und miteinander. Und jetzt zum Schluss. Schauen wir nochmal. Welches Missionsinstrument ist geeignet und erfolgversprechend? Keines davon. Keines davon ist erfolgversprechend. Alle sind ungeeignet. Weil es nicht eine Frage des Instruments und der Methode ist. Nicht eine Frage, in welcher Form man evangelisiert, ob das durch eine Ausstellung hier im Haus geschieht oder durch ProChrist oder durch persönliche Evangelisation. Der Inhalt kommt es an, sonst wird es nämlich zu einer Karikatur. Worauf kommt es wirklich an? Ich glaube, es kommt an auf unsere Motivation, dass die Liebe Christi uns drängt, uns umfasst, erfasst und ergreift. Diese Erfahrung machen wir, dürfen wir machen. Und es kommt auf den Inhalt an, dass das Evangelium einen zentralen Inhalt hat, dass Gott nämlich in Christus war. Also wie der Peter Rabenau das am Anfang gezeigt hat, sich ganz runtergebückt hat und mal am Boden auch geschaut hat, was da los ist. Und auch das kleinste Teilchen nicht übersieht. Und den, der sich ganz klein vorkommt, auch nicht übersieht. Evangelium hat einen zentralen Inhalt. Gott war in Christus, wurde einer von uns. Und er versöhnte die Welt mit sich selbst. Das kann nur einer machen, der ganz groß ist. Das kann nur ein ganz großer Gott. Ganz klein in Christus und doch der Herr der Welt. Und die Wirkung kann nicht ausbleiben. Mit Gott versöhnt sein durch Christus. Wie dankbar können wir dafür sein, wenn wir diese Erfahrung machen. Wenn Gott uns in die Gemeinschaft mit sich hineinnimmt. Wir mit ihm versöhnt leben können. Trotz aller Dinge, die in unserem Leben auch belastend sind und wo wir auch schuldig werden. Gottes Liebe und Versöhnung umfasst uns. Die Liebe Christi drängt uns. Und dann werden wir Botschafter an Christi Stadt. Auch das ist eine Wirkung, die nicht ausbleibt, wo wir zu Parakleten werden, also zu Menschen, die mit dem Heiligen Geist ausgerüstet sind, wo wir bitten können, wo wir mahnen können und Zuspruch geben können. Und wo wir bitten an Christi Stadt, wo wir für ihn Kopf, Herz und Hand sind, wo das Evangelium zur Sprache kommt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und das ist, denke ich, das Beste, was den Menschen geschehen kann und was wir selbst auch erlebt haben und wozu wir immer wieder einladen und darum werben, als Botschafter an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Amen.